ARD.
Es gibt eine Sache, die ich super oft gefragt werde, vor allem würde ich sagen von Leuten, die der Raumfahrt ein bisschen kritisch gegenüberstehen, und das ist, wie viel CO2 wird eigentlich bei einem Raketenstart in die Atmosphäre geblasen?
Das Thema drängt sich ja schon auch irgendwie auf, denn bei so einer Raumfahrtmission ist es ja nun mal so, dass nicht jeden Tag so ein bisschen CO2 ausgestoßen wird, sondern es wird auf einmal ganz viel ausgestoßen und das ist auch sehr deutlich sichtbar.
Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, welche Auswirkungen die Raumfahrt zum Beispiel eben durch CO2-Ausstoß auf das Klima hat und im gleichen Atemzug dann auch darüber, welche positiven Auswirkungen die Raumfahrt auf das Klima hat.
Für die Folge hat unsere Redakteurin Christina auch mit Arne Schulz gesprochen. Das ist einer der Hosts des Podcasts ARD Klima Update. Der hat für uns auch mal einen kritischen Blick aus der Klimasicht auf die Raumfahrt geworfen. Ich bin David Beck.
Und ich bin Anne-Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Pro Raumfahrtmission gibt es ja an verschiedenen Stellen Emissionen. Lasst uns als allererstes mal auf den Launch gucken, denn das ist ja das, was total präsent ist eigentlich, wenn man an so eine Raumfahrtmission denkt. Und außerdem ist es auch was, was man noch einigermaßen gut ausrechnen kann, denn das ist ja im Prinzip eine chemische Formel, da verbrennt Treibstoff und am Ende wird da CO2 in einer bestimmten Menge ausgestoßen. Da müssen wir jetzt zuerst mal drauf gucken, dass verschiedene Raketen ja verschiedene Arten von Treibstoff nutzen.
Die Falcon 9 zum Beispiel, das ist wahrscheinlich die Rakete, die aktuell am häufigsten eingesetzt wird, zum Beispiel auch für Flüge zur ISS. Sie ist letztes Jahr 165 Mal geflogen, also das ist ungefähr alle 2 Tage einmal. Und beide Stufen der Falcon 9, die nutzen RP1 und flüssigen Sauerstoff. RP1, das ist ein hochreines Kerosin. Wenn das verbrennt, dann entsteht CO2, Wasserdampf und Ruß. Das sind dann unverbrennte Kohlenstoffverbindungen, dieser Ruß. Und 100 bis 150 Tonnen RP1 sind in so einer Falcon 9 drin beim Start. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles verbrannt wird bei dem Start, dann kommt man so ungefähr auf 400 Tonnen CO2, die da ausgestoßen werden.
Das variiert ja alles auch immer so ein bisschen, weil die Rakete auch nicht immer komplett voll betankt wird und am Ende vielleicht auch nicht der ganze Treibstoff verwendet wird. Und das sind jetzt irgendwie so große Zahlen, die wir hier sagen, und man kann sich das vielleicht auch nicht so vorstellen, wenn man jetzt an 100 Tonnen Treibstoff oder 400 Tonnen CO2 denkt. Wir haben nachher nochmal so ein paar Vergleiche parat, wo wir so ein bisschen gucken können, wie viel ist das eigentlich im Vergleich zu anderen Sachen. So 100 Tonnen Treibstoff beziehungsweise 100 Tonnen RP1 klingt ja jetzt schon mal richtig viel auf der Falcon 9, aber es gibt ja auch noch deutlich größere Raketen, beziehungsweise es soll größere Raketen geben. Aktuell ist das Starship nämlich noch nicht so richtig im Einsatz, das hatte jetzt ein paar Testflüge, aber in Zukunft könnte das ziemlich relevant sein, weil SpaceX damit ja auch zum Mond und zum Mars fliegen möchte. Und Starship nutzt einen anderen Treibstoff, nämlich flüssiges Methan und dann eben auch wieder flüssigen Sauerstoff als Oxidator. Und das liegt so ein bisschen daran, dass sie in Zukunft eben ihren Treibstoff auch auf dem Mars herstellen wollen. Also wenn sie mit dem Starship dahin fliegen und dann halt irgendwann wieder zurück, dann wollen sie den Treibstoff für den Rückweg nicht mitnehmen, sondern auf dem Mars herstellen und dann da einladen. Deswegen haben sie sich für Methan entschieden und nicht für RP1 wie auf der Falcon 9, weil man das eben auf dem Mars herstellen kann und RP1 nicht. So 100 Tonnen RP1 waren ja auf der Falcon 9 und jetzt wird's crazy, weil auf dem Starship sind ungefähr 5000 Tonnen Treibstoff.
Da merkt man gleich, es ist einfach ein viel größeres Ding.
Ja, eine ganz andere Hausnummer. Von diesen 5000 Tonnen sind 1000 Tonnen flüssiges Methan und dann eben 4000 Tonnen ungefähr sind der flüssige Sauerstoff. Und wenn wir da jetzt mal ausrechnen mit der chemischen Formel, die es halt gibt, wenn man Methan verbrennt, dann entsteht halt, wenn alles von diesen 1000 Tonnen Methan verbrannt wird, 2740 Tonnen CO2.
Und das war nicht einfach, auf diese Zahl zu kommen, müssen wir sagen.
David und ich haben im Vorfeld beide uns zur Aufgabe gemacht, auszurechnen, wie viel CO2 dabei rumkommt. Und es gab eine kleine Diskussion darüber, was die bessere Rechenmethode ist. Aber am Ende haben wir einfach beide das Gleiche rausbekommen. Es gibt bei Methan noch einen Vorteil gegenüber RP1, was das Klima angeht zumindest. Und zwar entsteht aber deutlich weniger Ruß. Also man kann sagen, Methan verbrennt sauberer, vielleicht in Anführungszeichen. Also es verbrennt halt komplett und dann kommt da halt nicht so ein Ruß bei rum. Also auch wenn das Starship jetzt deutlich mehr CO2 ausstößt als die Falcon 9, ist noch nicht ganz so relevant, weil das eben noch nicht so oft geflogen ist. Und bei den Testflügen, die es jetzt gab vom Starship, da war das auch nicht ganz voll betankt, weil die ja überhaupt gar keine Nutzlast dabei hatten.
Und wir wollen uns noch eine andere private Rakete anschauen. Das ist die New Shepard von Blue Origin. Die fliegt nicht so richtig ins All, also die fliegt nicht in eine Umlaufbahn, sondern suborbital nennt man das, also hoch und einfach wieder runter. Und die wird für Weltraumtourismus eigentlich nur genutzt, beziehungsweise aktuell pausiert sie auch. Manchmal sind auch ein paar kleinere Experimente noch mitgeflogen. Aber man muss schon sagen, es war eigentlich so ein bisschen eine Spaßrakete, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass die nicht immer wirklich gute Publicity hatte. Das könnte auch der Grund sein, warum die gerade ein bisschen pausiert. Und wahrscheinlich lohnt sich es auch einfach nicht für Blue Origin. Auf jeden Fall wollen wir auf die schauen, weil die mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff fliegt. Und da gibt es einfach keinen CO2-Ausstoß beim Launch. Also beim Launch zumindest. Weil wenn flüssiger Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt, dann entsteht einfach nur Wasser.
Das heißt aber nicht, dass da gar kein CO2
genau
in der gesamten Mission quasi ausgestoßen wird. Denn es gibt verschiedene Verfahren, wie eben dieser Wasserstoff hergestellt wird. Und bei einigen Verfahren entsteht eben auch schon CO2 bei der Treibstoffherstellung.
Bei den meisten und bei den billigsten vor allem. Ja. Und wir wissen es nicht, wie es hergestellt wird bei Blue Origin. Aber wahrscheinlich wüssten wir es, wenn es grün wäre, weil dann wäre es so teuer, dass sie damit auch ein bisschen Publicity machen wollen. Gerade wenn sie eher schlechte Publicity kriegen.
Ja, das glaube ich auch. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum machen das nicht alle Raketen so? Also warum fliegen nicht alle Raketen nur mit Wasserstoff und Sauerstoff und am Ende kommt Wasser dabei raus, wenn man das verbrennt? Und das liegt vor allem an der Schwerkraft. Also eigentlich liegt es nur an der Schwerkraft, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn es braucht einfach irre viel Schub, um überhaupt erstmal von der Erde abzuheben. Deswegen haben einige Raketen auch in den verschiedenen Stufen verschiedene Arten von Treibstoff. Also zum Beispiel dann in der ersten Stufe Kerosin, wie wir das bei der Falcon 9 gehört haben. Und dann in der zweiten vielleicht Wasserstoff und Sauerstoff als Mix, weil wenn man weiter von der Erde weg ist, kann man das halt super gut als Treibstoff benutzen.
Ja, und da gibt es eine Rakete, die hat in der ersten Stufe zwar auch Wasserstoff, aber damit schafft sie es einfach nicht abzuheben. Deswegen braucht sie noch zusätzlich Booster, Feststoffbooster. Das ist die Ariane 6 und da wollen wir auch mal drauf schauen, was da so verbrannt wird, wenn diese Feststoffbooster die Rakete in die Luft heben.
Tatsächlich feiert die Ariane 6 auch gerade eine Premiere, was die Booster angeht. Und zwar ist der erste Start der Ariane 6 mit 4 von diesen Feststoffboostern für den 12.02. geplant. Also vielleicht ist das schon passiert, wenn ihr unseren Podcast jetzt hört. Also der Festtreibstoff in den Ariane-Boostern nennt sich HTPB-1912 und das ist eine Mischung aus Aluminiumpulver und synthetischem Kautschuk mit Ammoniumperchlorat. Und wenn das verbrannt wird, dann entsteht eine ganze Menge Kram. Das meiste ist CO2 und auch CO, also Kohlenstoffmonoxid, dann Wasserstickstoff, Aluminiumdioxid und Salzsäure.
So, was bedeutet das jetzt aber alles fürs Klima? Es entsteht beim Raketenstart in der Regel auf jeden Fall CO2 und auch Kohlenmonoxid. Das ist schon mal nicht cool fürs Klima, aber in den Mengen, über die wir hier sprechen, ist das jetzt auch nicht so mega schlimm. Da kommen wir gleich nochmal mehr drauf. Wasser entsteht auch manchmal und das ist an sich eigentlich überhaupt kein Problem fürs Klima, denkt man vielleicht. Aber es ist in der Höhe, in der es ausgestoßen wird bei so einem Raketenstart, jetzt auch nicht unbedingt so sinnvoll, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wenn wir aufs Aluminiumdioxid schauen, daraus wird unter anderem Keramik für Waschbecken oder Glaskeramik für Herdplatten gemacht. Also giftig ist das nicht für uns. Aber wir wissen auch nicht so ganz genau, was halt passiert, wenn wir das in die Atmosphäre blasen und in alle Schichten der Atmosphäre. Stickstoff kann auch entstehen, hatten wir gerade bei den Feststoffboostern. Das ist überhaupt gar kein Problem. 80% der Atmosphäre ist elementarer Stickstoff. Hat nur irgendwie einen sehr komischen Namen dafür, dass wir da ständig atmen und halt nicht dran ersticken. Was sich jetzt schon echt nicht auch so cool anhört, ist Salzsäure, die bei den Feststoffboostern entsteht. Da auch erstmal, das sind jetzt keine riesen Mengen. Und wenn das über dem Regenwald in Kourou ausgeblasen wird, das ist nicht so schlimm da für die Natur. Was aber schon ein Problem werden könnte, vor allem wenn das mehr wird mit dem Chlor. Chlor zerstört die Ozonschicht. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, weil das eigentlich eins der wenigen weltweiten Probleme war, die wir tatsächlich schon mal gelöst haben. Durch das Verbot von FCKWs konnten wir das Ozonloch wieder schließen, die Ozonschicht retten. FCKW sind Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, also da ist auch wieder der Chlor drin. Und ja, wie gesagt, hatten wir eigentlich schon gelöst und es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn das Ozonloch wieder an den Start kommt. Es ist jetzt zwar so, dass es immer mehr Raketenstarts gibt, aber das mit den Feststoffboostern, das ist eigentlich auch nur ein relativ kleiner Teil. Also die Ariane 6 mit ihren Feststoffboostern, die startet zurzeit gar nicht so oft. Aktuell sind das so, ja, vielleicht 3-4 Mal im Jahr, müssen wir mal schauen, wie viel es dieses Jahr wird. Und wenn wir auf die Falcon 9 schauen, haben wir ja vorhin gesagt, mehr als 160 Mal startet die im Jahr. Die hat keine solchen Feststoffbooster, also weil die halt genug Schub mit dem RP-1 produzieren kann, dass sie keine Feststoffbooster braucht.
Das Fiese beim Raketenstart ist ja allgemein, der geht durch alle Schichten der Atmosphäre, ist ja klar, ne? Die Rakete will vom Erdboden ab in den Weltraum. Und wenn wir jetzt mal den Ruß angucken, der bei der Verbrennung von RP-1 entsteht, dann ist das zum Beispiel in Bodennähe nicht so schlimm. Also klar, es ist nicht cool, wenn da überall Ruß hinkommt, aber es ist halt eben auch für uns und das Klima erstmal nicht so schlimm. Allerdings in den oberen Schichten der Atmosphäre, da absorbiert dieser Ruß dann Sonnenlicht und kann dann deutlich mehr zur Erderwärmung beitragen. Und das Gleiche gilt für Wasserdampf, das hat David ja eben schon so ein bisschen angeteasert. Wenn der hier auf der Erdoberfläche freigesetzt wird, ist das auch nicht so schlimm. Aber in anderen Schichten der Atmosphäre kann das schon Schaden anrichten. Da denkt man im ersten Moment überhaupt nicht dran, aber Wasser oder Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas. Also das wirkt dann ähnlich wie CO2, weil es dann eben die Wärme daran hindert, ins All zurückzustrahlen. Der Vorteil gegenüber CO2 ist aber natürlich, Wasser regnet dann relativ schnell aus der Atmosphäre wieder ab und das CO2, das bleibt dann jahrelang dort. Wir wissen da allerdings auch noch nicht so richtig viel drüber, wie das genau zur Erderwärmung beiträgt. Am Ende ist ja immer alles so ein bisschen eine Frage der Menge. Und deswegen, wir haben jetzt super viele Zahlen gehört, wie viel CO2 verschiedene Arten Raketen irgendwie ausstoßen beim Launch. Und die Frage ist natürlich, wie viel macht das jährlich aus und wie viel ist das im Vergleich zu anderen Industrien, damit wir das mal so ein bisschen vergleichen können. Die genauen Zahlen dazu, die variieren so ein bisschen und es war ja auch nicht jeder Raketenstart zum Beispiel im letzten Jahr ein Erfolg. Es gab letztes Jahr 330 Raketenstarts weltweit und wir haben da jetzt nur Orbitalraketen reingerechnet, also zum Beispiel diese ganzen New Shepard-Flüge, diese Weltraumtourismusflüge, die sind ja gar nicht in den Orbit, also in eine Erdumlaufbahn gelangt, sondern suborbital geblieben. Die zählen da jetzt nicht mit rein, aber man kann so sagen, Pi mal Daumen, eine Rakete pro Tag. So. Und die meisten davon waren von SpaceX. Deswegen, wenn wir das jetzt mal so ausrechnen und so tun, als wären jetzt alle von diesen 330 Raketen Falcon 9s gewesen, die 400 Tonnen CO2 pro Raketenstart ausstoßen, dann kommen wir auf insgesamt 132.000 Tonnen CO2 jetzt nur durch die Raketenstarts. Ne? Also kurz zur Erinnerung, das ist nur der CO2, der beim Start ausgestoßen wird. Und da haben wir jetzt gar nicht eingerechnet, wie viel CO2 vielleicht noch in der Produktion der Rakete und andere Nebenemissionen, die so eine Mission vielleicht haben kann. So, das ist jetzt gar nicht so krass viel im Vergleich zu anderen Industrien. Das sind nämlich so ungefähr 0,0003%. Ich musste hier nochmal genau gucken, wie viele Nullen. Also 0,0003% sind das vom weltweiten CO2-Ausstoß, den es 2025 ungefähr gab. Also wenn man das so hochrechnet, dann gehen Schätzungen davon aus, dass 38 Milliarden Tonnen CO2 letztes Jahr ausgestoßen wurden.
Solche Zahlen sind ja schon immer sehr schwer, sich vorzustellen. Keine Ahnung, so aus dem Stand weiß ich überhaupt nicht, was bedeutet das jetzt 38 Milliarden Tonnen CO2. Es ist natürlich auch schwer, mit anderen Industriezweigen zu vergleichen. Trotzdem wollen wir es jetzt mal probieren, einfach, dass wir es ins Verhältnis stellen können. Und da wollen wir es einmal mit der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion vergleichen. Das macht tatsächlich etwa ein Viertel der CO2-Emissionen aus. Das ist dann also schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als die 0,0003%. Sind mehr als 70.000 Mal mehr als die Raketenstarts. Klar, wie gesagt, es ist schwer zu vergleichen. Nahrungsmittel sind viel, viel wichtiger als die Raumfahrt. Aber es ist eben trotzdem spannend, das mal ins Verhältnis zu stellen.
Und dann haben wir als zweites Beispiel noch die Zementindustrie rausgesucht. Und die macht tatsächlich so 4-8% der weltweiten CO2-Emissionen aus. Da habe ich ehrlich gesagt verschiedene Zahlen zu gefunden. Da muss man ja auch immer gucken, von welchem Jahr welche Zahlen verfügbar sind. Und das sind ja meistens auch nur so Abschätzungen. Aber auch da ist es ungefähr 10.000 Mal so viel wie Raketenstarts im Jahr.
Wir sehen auf jeden Fall, die Raumfahrt ist nicht Klimasünder Number One. Zumindest noch nicht. Es ist jetzt in den letzten Jahren schon immer alles deutlich mehr geworden. Das sehen wir, also es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir weniger als 100 Raketenstarts pro Jahr und mittlerweile sind es deutlich über 300. Elon Musk hat auch mal gesagt, er will 1000 bis 10.000 Starships pro Jahr produzieren. Und ja, also...
Ich finde witzig, wie du das nicht neutral sagen kannst, sondern direkt schon mit so einem Lachen. Weil ja, ja, es ist natürlich, ne, es ist Elon Musk-mäßig, er sagt einiges und will zum Mars und überall hin. Das ist noch in weiter Ferne, aber vielleicht irgendwann nicht so abwegig.
Genau, und vor allem, ich fand einen schönen Vergleich, den ich gelesen habe in der Recherche. So, Raumfahrt, die geht gerade einen ähnlichen Weg wie die Schiff- und die Luftfahrt gegangen ist, so als es damit losging. So am Anfang ist erstmal so ein bisschen rumprobieren. Ich baue mal irgendwie so ein kleines Holzfloß, ob ich damit irgendwie aufs Meer rausschwimmen kann. Und am Ende werden es immer größere Schiffe, dann geht es um Entdeckung sehr viel. Also das war bei der Schiff- und bei der Luftfahrt nicht ganz so viel bei der Luftfahrt, weil wir schon alles entdeckt haben. Aber es gab trotzdem so Sachen wie die ersten Weltumrundungen in einem Flugzeug und sowas. Und dann gibt es mal erste Anwendungen, so mit einem Postflugzeug oder mit einem ersten Transportschiff oder so. Ja, irgendwann mal kommt dann Passagier- und Frachtverkehr dazu. Bei der Schiff- und bei der Luftfahrt ist das das Problem, dass wir ganz viel Passagier- und Frachtverkehr haben, die eben CO2 ausstoßen. Bei der Raumfahrt sind wir jetzt noch nicht so weit, aber es könnte schon auch dahin kommen. Wir haben schon so ein paar erste Anwendungen, bei denen wir sehen, es wird CO2 ausgestoßen. Aber wenn es jetzt darum gehen wird, dass wir immer mehr Leute ins All schießen und dann irgendwann mal diese Leute da auch versorgen müssen, sagen wir auf dem Mond oder auf dem Mars, dann werden wir auch Passagier- und Frachtverkehr im All haben und dann wird dieser Sektor riesengroß werden und dann können wir eben die Klimafolgen nicht mehr ignorieren.
Also es ist auf jeden Fall super sinnvoll, jetzt an diesem Punkt schon irgendwie das Ganze mitzudenken und zu gucken, okay, wie können wir da einsparen? Das waren jetzt hauptsächlich die Raketenstarts, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber dazu haben wir zum Glück schon eine ganze Folge gemacht, die ihr euch nochmal anhören könnt hinter dieser. Und zwar zu Weltraumschrott. Denn beim Wiedereintritt von Satelliten und auch von Raketenteilen, also nicht alle Raketen sind wiederverwendbar und einige Teile auch von wiederverwendbaren Raketen, wie der Falcon 9 zum Beispiel, die treten wieder in die Erdatmosphäre ein und verglühen da. Da bleibt alles, also die Abgase bleiben da und auch halt diese Überreste von den Bauteilen. Und da wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, wie schlimm oder nicht schlimm das für die Atmosphäre ist. Bisher war das wahrscheinlich auch nicht so schlimm, einfach weil es nicht so viel war. Aber in den letzten Jahren hat sich die Zahl der aktiven Satelliten vervielfacht. Das liegt vor allem an so Satelliten-Internet wie Starlink zum Beispiel. Das ist ja eine riesige Konstellation aus Tausenden von Satelliten. Und es kommen immer mehr dazu. Es wollen ja auch immer mehr Staaten jetzt ihr eigenes Satelliten-Internet aufbauen. Also da haben wir in Zukunft auf jeden Fall noch viel mehr Weltraumschrott vor uns. Genau. Und der Trend, der geht auch generell zu kleineren Satelliten, die günstiger sind, die sich halt auch mehr Leute leisten können und deswegen wahrscheinlich auch vermehrt ins All geschickt werden. Bei denen ist es nämlich nicht so schlimm, wenn die Lebenszeit nicht so lang ist, weil sie schneller wieder in der Atmosphäre verglühen, aus Sicht der Firma jetzt, weil die halt dann das trotzdem preiswert machen können. Aber wie gesagt, wir wissen nicht so recht, was das für die Atmosphäre macht. Und die Schätzung eines Experten der Aerospace Corporation ist, dass sich in den letzten 10 Jahren die Masse an künstlichen Satelliten, die in der oberen Atmosphäre verglühen, vervierfacht hat. Und in den nächsten 10 Jahren wird es sich verzwanzigfachen. Das heißt also im Prinzip, das wird in den nächsten Jahrzehnten jetzt alles noch viel, viel mehr. Und wir müssen mehr darüber wissen, was passiert, damit wir dann gucken können, was wie verhindert werden muss.
Und so sieht das auch Arne Schulz. Er ist einer der Podcast-Hosts des ARD Klima Update. Er recherchiert seit Jahren zu Klimaschutz und Klimaschutztechnologien.
Also ich finde, man sollte den Einfluss der Raumfahrt auf keinen Fall verharmlosen. Da gibt es bestimmt viel zu tun, vor allem, weil das ja auch gerade im kommerziellen Bereich ein riesiger Wachstumsmarkt ist. Das heißt, die Auswirkungen werden größer werden in Zukunft wahrscheinlich. Und trotzdem ist es einfach ein vergleichsweise kleines Problemfeld. Das sieht man sehr gut, wenn man zum Beispiel die Raketenstarts mit dem Start von Flugzeugen vergleicht. Der Klimaeffekt von Raketenstarts, der unterscheidet sich zwar von Fall zu Fall sehr stark, aber als Faustformel kann man so grob sagen, dass der in der Größenordnung eines Langstreckenflugs liegt. Im vergangenen Jahr ist weltweit im Schnitt so ungefähr jeden Tag eine Rakete gestartet, aber pro Tag mehr als 100.000 Flugzeuge. Und ich finde, das zeigt schon ganz gut, wie die Dimensionen sich tatsächlich unterscheiden. Man kann sich dann auch anschauen, wie viele Treibhausgasemissionen weltweit so verschiedene Sektoren verursachen. Die Luftfahrt ist da so, wenn man alle Effekte einberechnet, für mehrere Prozent des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Der Straßenverkehr, Autos, Busse, Lkw, der kommt sogar über 20% weltweit. In der Raumfahrt ist jetzt leider die Datenlage nicht so gut. Da gibt es vor allem gar keine Gesamtbilanz. Man müsste ja eigentlich auch noch Weltraum, Bahnhöfe, Satellitenschrott, Produktionsstandorte. Das müsste man ja eigentlich alles einberechnen. Viele dieser Daten sind nicht so verfügbar, deswegen ist das schwer einzuordnen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass die Emissionen weit unter dem Straßenverkehr liegen und auch noch weit unter den Emissionen von Flugzeugen.
Das mit den 100.000 Flugzeugen ist auch nochmal ein krasser Vergleich. Also im Prinzip, was du eben gesagt hast, also diese Evolution von irgendwie Entdeckung, Fracht und Personenverkehr, war mir nicht klar. 100.000 Flugzeuge ist natürlich richtig viel.
Man kann sich es auch gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet, finde ich, 100.000 Flugzeuge. Es sind immer so 10.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft.
Sind ungefähr über uns, ja. Genau. Also finde ich auch eine crazy Vorstellung. Was jetzt aber natürlich nicht diesen ganzen Raumfahrtaspekt irgendwie schönreden soll im Vergleich. Es ist einfach nur irgendwie irre, sich das vorzustellen und sich dann auch noch vorzustellen, noch weiter drüber sind diese ganzen Satelliten. Also wir sind umgeben von fliegenden Teilen.
Ja.
Okay. Was wir bei der Recherche zu dieser Folge ja auch schon festgestellt haben, ist, dass die Datenlage dünn ist. Also zum CO2-Ausstoß beim Start, aber auch zum CO2-Ausstoß in allen anderen Prozessen, die zu dem Raketenstart führen. Und Arne hat genau die gleiche Erfahrung gemacht.
Forscher wissen ja zum Beispiel oft gar nicht, wie genau der Treibstoff für einen bestimmten Raketentyp hergestellt wurde, wie viel genau davon verbrannt wird und so weiter. Und auch sonst ist das ziemlich komplex, weil eine Rakete ja nicht nur Treibstoff verbraucht, sondern zum Beispiel auch für die Bildung von Stickoxiden sorgt, die in größeren Höhen dann die Ozonschicht schädigen können. Und auch das muss man ja berücksichtigen. Und dann müsste man eben eigentlich auch die Herstellung der Rakete mit einbeziehen, den Energiebedarf für Büros und Hallen und Kontrollzentren auf der Erde. Ich habe da eine Zahl gefunden, die das eigentlich sehr deutlich macht, wie krass auch solche Infrastruktursachen drumherum eine Rolle spielen beim CO2-Ausstoß. Der Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana, der benötigt laut einer Analyse des Umweltbundesamts 1/5 des Stroms, der dort im ganzen Land verbraucht wird. Ja, das Problem ist eben, dass viele dieser Daten, die Forscher eigentlich bräuchten, um so eine ganze Lebenszyklusanalyse zu erstellen, dass die gar nicht öffentlich verfügbar sind und dass auch gerade private Raumfahrtunternehmen auch nicht so ein großes Interesse daran haben, die rauszugeben.
Französisch-Guayana hat insgesamt eine relativ geringe Elektrifizierung, aber das ist natürlich trotzdem sehr viel. Ich habe mal versucht, das mit etwas ins Verhältnis zu setzen, was wir vielleicht von hier kennen. Und da habe ich Karlsruhe entdeckt. Das hat nämlich etwa so viele, also nicht, dass ich es davor nicht schon kannte, aber ich habe gesehen, das hat ungefähr so viele Einwohner wie Französisch-Guayana, nämlich so um die 300.000. Und beim KIT in Karlsruhe, das Karlsruhe Institute of Technology, da arbeiten etwa 6-mal mehr Menschen als beim Spaceport in Kourou. Aber das KIT verbraucht nur etwa 1/20 des Stroms der Stadt Karlsruhe. Das sind natürlich unterschiedliche Einrichtungen in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Situationen. Sehr schwer, das miteinander zu vergleichen. Ich habe jetzt mal das gefunden, es sind beides irgendwie Forschungseinrichtungen. Und das KIT gehört auf jeden Fall auch zu den Top-Stromverbrauchern in Karlsruhe, wenn es nicht der Top-Stromverbraucher ist sogar.
Aber es ist natürlich trotzdem interessant, mal zu gucken, also wie viel sowas in verschiedenen Ländern ausmacht. Das ist ja schon doll. Ich meine, du hast gesagt, Französisch-Guayana hat eine geringe Elektrifizierung, auch ein witziger Ausdruck. Als ich da zum Beispiel war, ist mir auch aufgefallen, die haben einfach keine Ampeln. Also das ist so das eine, wo, und da klar, da brauchst du ja auch dann irgendwie Strom für.
Ja, ich glaube, die Ampeln machen es auch aus in Karlsruhe. Das ist deswegen,
ja, wahrscheinlich, oder?
Ja, das KIT nicht so anteilig viel Strom braucht.
Zu viele Ampeln in Karlsruhe, was soll das?
Also nochmal, Raumfahrt ist aktuell noch kein so ein großes Klimathema, wird aber vielleicht mal eins, was den negativen Einfluss auf das Klima angeht. Aber Raumfahrt hat auch einen positiven Einfluss aufs Klima, und zwar durch die Anwendungen in der Raumfahrt. Es gibt dabei einen ganz großen Punkt, das ist erstmal die reine Erdbeobachtung. Raumfahrt hilft uns einfach mal zu sehen, was gerade geht auf unserem Planeten. Was passiert mit den Polkappen, was passiert mit dem Regenwald. Man kann die Atmosphäre untersuchen, was da alles drin ist, wie groß die Anteile von welchen Bestandteilen sind. Über die Erdbeobachtung machen wir demnächst noch eine eigene Folge, deswegen sagen wir da gar nicht so viel dazu. Aber Arne als Experte von Klimaschutzthemen weiß, wie wichtig diese Daten aus der Raumfahrt sind.
In der Klimaforschung wird ja mit so Klimamodellen gearbeitet, die ganz viele Variablen berücksichtigen, indem man eben versucht, am Ende dann hochzurechnen, wie entwickelt sich eigentlich die Erderwärmung. Das ist ja der entscheidende Faktor. Also wenn wir wissen, wie schlimm es wird, dann wissen wir auch, wie wir gegensteuern müssen. Und da haben Forscher sogenannte essentielle Klimavariablen definiert, die wir eben brauchen, um Veränderungen auf der Erde beobachten zu können. Das sind zum Beispiel die Temperatur der Meeresoberfläche, der Sauerstoffgehalt, die Gletscher, der Kohlenstoff im Boden, alles Mögliche. Insgesamt 54. Und man sagt so, für mindestens die Hälfte braucht es tatsächlich Daten aus dem Weltraum von Satelliten, um die messen zu können.
So generell das Klima im Blick zu behalten, ist ja das eine, aber die Satellitendaten können auch noch mehr, denn sie können nicht nur das Klima vermessen, so wie es jetzt gerade ist, sondern sie können auch tatsächlich helfen bei den Auswirkungen, die der Klimawandel auf die Erde hat, und zwar beim Katastrophenschutz zum Beispiel.
Wenn wir über Katastrophenschutz reden, dann ist vor allem das Copernicus-Programm der EU, das ja in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation entsteht, das ist total wichtig für uns hier in Deutschland. Die liefern ja so hoch aufgelöste Karten, Auswertungen von Satellitenbildern und eben was ziemlich cool ist, wenn du eine Behörde bist, dann kannst du das sogar weitgehend kostenlos kriegen von denen. Und das hilft tatsächlich in allen Phasen des Katastrophenschutzes. Also man kann sich zum Beispiel regelmäßig auswerten lassen, wie die Uferbereiche von Flüssen oder großen Seen aussehen, ob da Wasser über die Ufer tritt. Mögliche Dürren kann man vielleicht antizipieren, die ja für Landwirte ein Riesenproblem sind. Aber dann auch, wenn es sozusagen darum geht, mal schnell zu reagieren, auch da spielen Satellitendaten im Katastrophenschutz mittlerweile eine Riesenrolle. Im Ahrtal zum Beispiel, da gab es ja dieses schlimme Hochwasser im Jahr 2021. Da haben sich dann die Einsatzkräfte zum Beispiel von oben angeschaut, welche Brücken sind überhaupt noch heil, welche sind schon zerstört. Wie stark ist der Schaden bei bestimmten Gebäuden tatsächlich? Oder auch bei Waldbränden. Also Waldbrände, das ist ja nicht an sich Klimawandel, sondern Waldbrände werden meistens einfach von Menschen verursacht. Und es gab immer schon Waldbrände. Aber durch zunehmende Dürren durch den Klimawandel werden Wälder zum Beispiel anfälliger. Und das kann man auch zeigen für bestimmte Regionen in Deutschland. Und da hat dann dieses sogenannte Rapid Mapping, das schnelle Kartieren von Copernicus aus der Luft gezeigt, wie weit haben sich denn die Feuer jetzt schon ausgebreitet? Wie viel Schaden ist da schon entstanden? Ja, da haben Satellitendaten einfach total konkret geholfen. Das ist jetzt fast nie die einzige Informationsquelle, aber tatsächlich immer öfter auch eine wichtige und in manchen Situationen vielleicht sogar ein echter Gamechanger.
Wie gesagt, wir sprechen in unserer Erdbeobachtungsfolge noch mehr darüber, aber weil Arne das eben sagte, dass die Copernicus-Daten für Behörden kostenlos sind, tatsächlich sind sie eigentlich für alle komplett frei zugänglich und nutzbar und kostenlos. Also ich kann bei einer Katastrophe dann zum Beispiel die Daten entweder selber auswerten oder ich bezahle jemanden dafür.
Copernicus ist, glaube ich, auch was wir alle so unbewusst eigentlich ständig benutzen, weil das ist auch total oft die Grundlage von so Kartenanbietern wie Google Maps zum Beispiel oder Apple Karten. Also wenn man da mal, wenn man die Karte aufmacht, auf diese mini kleine Quellenangabe unten guckt, steht da richtig oft Copernicus. Raumfahrt kann auch noch auf andere Weise dem Klima irgendwie nützlich sein, denn Raumfahrt ist Hochtechnologie, das heißt, da wird super viel geforscht und manchmal springen dann dabei auch Sachen für uns auf der Erdoberfläche raus. Das nennt man dann Technologietransfer oder manchmal auch Spin-off-Technologien. Und es gibt da ein Beispiel, wo sich Bedürfnisse im All und Bedürfnisse hier auf der Erde überschneiden. Und das ist, wie kriegen wir CO2 wieder aus der Luft raus? Denn zum Teil versuchen wir ja hier auf der Erde CO2 aus Abgasen zu isolieren und dann irgendwie zu speichern, zum Beispiel in besonderen Gesteinsformationen, die das CO2 dann binden. In der Raumfahrt gibt es aber schon Technologien dafür, die CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das passiert dann in einem Raumschiff, also in einer eher kleinen Atmosphäre, wenn man es jetzt mit der Erde vergleicht, oder auf der internationalen Raumstation zum Beispiel auch. Und das Coole daran ist, die Materialien, die sind zum Teil wiederverwendbar. Also das heißt, man säubert sie von CO2 und kann sie dann wieder einsetzen. Und es gibt auch Überlegungen, wie man das in so einem industriellen Maßstab hier auf der Erde umsetzen könnte.
Arne vom ARD Klima Update hat uns da als Beispiel das Direct Air Capture genannt.
Wir haben ja die Situation, dass wir die wirklich ehrgeizigen Klimaziele, also eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad, immer gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, dass wir die fast gar nicht mehr schaffen können, außer wir betreiben jetzt doch noch sehr konsequenten Klimaschutz und fangen dann in den nächsten Jahrzehnten zusätzlich noch an, CO2 in großem Stil wieder aus der Luft rauszuholen und irgendwo im Boden zu speichern. Das geht über Aufforstung, aber es geht eben auch über Technologien wie Direct Air Capture. Und während man da auf der Erde noch eher am Anfang ist, die Anlagen, die es hier gibt, die gibt es bisher nur in kleinerem Stil. Während das so ist, nutzen die das auf der Raumstation ISS schon total lange als Teil des Lebenserhaltungssystems. Also wenn die Astronauten da arbeiten, dann verbrauchen die ja Sauerstoff, atmen CO2 aus. Und wird man da nichts machen, ja, dann hätten die irgendwann keine Luft mehr zum Atmen. Deswegen muss die Luft zwingend gereinigt werden. Und das machen die eben mit Filtern, die das CO2 aus der Luft holen. Und exakt diese Technologie, die wird mittlerweile auch auf der Erde von Unternehmen genutzt, um Lösungen zu entwickeln, auf der Erde CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen und dann irgendwo am besten in der Erde zu speichern, um eben damit die Erderwärmung einzudämmen. Ich finde aber, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man so ein Gefühl dafür hat, was macht es tatsächlich, so eine Weltraumtechnologie, aber was macht es vielleicht auch nicht? Also dieses Direct Air Capture, da gibt es zum einen 1:1 Methoden aus der Raumfahrt, die auch dann auf der Erde weiterentwickelt werden für eben diesen anderen Anwendungszweck. Aber es gibt parallel dazu auch Unis, die schon unabhängig von der Raumfahrt auch an solchen Methoden, an solchen Verfahren geforscht haben. Das heißt, es ist nicht immer unbedingt so ein 1:1 Prozess direkt von der Raumfahrt dann in die Klimaschutztechnologie. Aber es gibt ja verschiedene Stellen, wo das tatsächlich diesen Weg genommen hat.
Es gibt noch ganz viele andere sogenannte Spin-off-Technologien, also nicht nur im Klimabereich, die einfach ja für die Raumfahrt entwickelt wurden, aber auch auf der Erde Sinn machen. Ich finde das wahnsinnig spannend, sich das mal anzuschauen. Da haben sowohl die NASA als auch die ESA eigene Seiten dafür, auf denen sie, ja, muss man schon ein bisschen sagen, damit angeben, was sie alles an Technologien entwickelt haben, die jetzt auf der Erde eingesetzt werden, in Nicht-Raumfahrtbereichen eben. Aber genau, wir bleiben jetzt mal bei den Klimatechnologien.
Können sie aber auch mit angeben, oder? Also es sind ja klar, coole Sachen, ja. Und es wäre ja auch bescheuert, das nicht zu machen. Also es wäre ja dumm zu sagen, nee, das nutzen wir jetzt aber nur für die Raumfahrt. Also unsere ganzen coolen Technologien, die könnt ihr auf der Erde nicht haben, das wäre ja doof. Dazu gehören Leichtbaumaterialien, aus denen man sparsame Fahr- und Flugzeuge herstellen kann. Und vor allem auch Solarzellen. Also die gibt es ja auch schon länger hier auf der Erde. Aber Solarzellen für Satelliten, die müssen leicht und effizient sein. Und das heißt, durch die Entwicklung von denen haben wir eben jetzt auch effizientere Solarzellen hier auf der Erde. Auf der Erdoberfläche ist es meistens auch okay, eher eine schwere Solarzelle zu haben, die ungelenk und ein bisschen ineffizient ist. Aber in der Raumfahrt geht das halt nicht. Und wenn es das da schon gibt, warum sollen wir das nicht hier auch nutzen?
Ich finde es auch immer wieder überraschend, wie schlecht in Anführungszeichen Solarzellen immer noch sind. Der aktuelle Wirkungsgrad bei kommerziell erhältlichen Zellen ist bei knapp 25%, also nur ein Viertel des Sonnenlichts wird in Strom umgewandelt. Das ist schon sehr viel besser geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Und wie gesagt, es reicht auch aus. Also wenn man sich mal ausschaut, was so ein paar Solarzellen auf dem Dach an Strom produzieren. Also das kann man im Sommer ja gar nicht alles verbrauchen, selbst als Großfamilie nicht. Aber es sind eben nur 25% von der Energie, die da ankommt. Und in der Forschung gibt es aber auch schon Zellen, die einen Wirkungsgrad von ja fast 50% haben, also fast von der Hälfte. Und ja, wenn man sich mal vorstellt, wir kommen da vielleicht mal auf 60-70% oder so. Ja, damit könnten wir schon extrem viel Strom einfach nur mit Sonnenlicht produzieren. Mehr als wir brauchen wahrscheinlich.
Es gibt noch eine ganz andere Technologie in diese Richtung, die ganz interessant ist. Und zwar hat die unser guter Freund, der Marsianer, und das ist der Oxygenator, der erhitzt nämlich CO2 und splittet es dann mit Elektrolyse in Kohlenstoff und Sauerstoff. Das ist jetzt erstmal noch Science Fiction in genau dieser Form, die der das da benutzt. Aber der Mars Rover Perseverance, der hat so ein Experiment an Bord, das quasi wie so ein Real-Life-Oxygenator ist. Und zwar ist das MOXIE. Und MOXIE macht aus der Marsatmosphäre Sauerstoff und Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist natürlich nicht ganz so cool, aber wenn man das weiterdenkt, dann könnte das dann im nächsten Schritt zu Methan verarbeitet werden. Und wenn man das dann noch weiter denkt und das in einem industriellen Maßstab wieder macht, dann könnte man das wieder als Raketentreibstoff, wir erinnern uns, das Starship fliegt mit Methan, könnte man das in Raketentreibstoff umwandeln. Und dann hat man quasi aus dem CO2 in der Atmosphäre Raketentreibstoff gemacht und Sauerstoff zum Atmen.
Das hört sich jetzt vielleicht zu gut an, um wahr zu sein. Wir machen aus CO2, das unserem Klima schadet, richtig coolen ja, Sauerstoff, den wir einfach brauchen, und Raketentreibstoff.
Richtig coolen Sauerstoff, nicht richtig den normalen coolen Sauerstoff,
ja, genau,
den es auf der
den,
Erde gibt.
Nicht den, den wir von den Pflanzen kriegen. Wir wollen den aus dem CO2. Ja, das ist auch der aus den, ja, auch der, den die Pflanzen machen. Egal. Genau, aber ich habe es jetzt auch gerade schon gesagt eigentlich. Also es hört sich zu gut an, um wahr zu sein, aber die Natur hat diesen Prozess vor vielen, vielen Millionen Jahren schon entwickelt und diesen ganzen Kreislauf. Tiere produzieren aus Kohlenstoffverbindungen und Sauerstoff CO2 und Pflanzen produzieren aus diesem CO2 und Sonnenlicht Kohlenstoffverbindungen und Sauerstoff. Also es ist einfach ein Kreislauf und der funktioniert und den könnten wir nachbauen. Und dann ja, hätten wir ganz, ganz viele Probleme nicht mehr. Wobei, ich mache mir jetzt nicht so viele Hoffnungen, dass das unsere Klimaprobleme lösen wird. So aktuell funktioniert das auf der ISS zum Beispiel sehr gut, dass wir das CO2 da rausholen. Und es funktioniert eben bei Perseverance, bei diesem Experiment auch, dass wir da noch nicht den Raketentreibstoff machen, aber zumindest mal Sauerstoff aus CO2 herstellen. Es passiert halt alles in sehr, sehr, sehr kleinen Mengen. Also wir reden da zum Teil wirklich nur von Gramm. Und auf der Erde geht es halt um Milliarden von Tonnen. Hatten wir ja vorhin 38 Milliarden Tonnen CO2, die jährlich rausgeblasen werden. Es müsste überall riesige Anlagen geben, die das machen und das ist teuer. Aber es könnte eben ein Teil der Lösung sein. Und wenn wir noch weiter denken, 100 oder 200 Jahre in die Zukunft, wenn das Klimaproblem auf jeden Fall schon gelöst sein muss, dann könnte es eben auch ein Teil der ganzen Maschinerie sein, die dafür sorgt, dass wir nicht wieder ein neues Klimaproblem kriegen. Und hatten wir auch schon, auf dem Mars kann es eben dafür sorgen, dass wir da Sauerstoff haben zum Atmen und Raketentreibstoff, dass wir das einfach aus der Marsatmosphäre uns selber machen.
So, also jetzt haben wir hier so ein bisschen wild rumgerechnet mit dem CO2-Ausstoß bei Raketenstarts. Wir haben darüber geredet, was es vielleicht noch für negative Auswirkungen in der Raumfahrt gibt auf das Klima, aber auch was die positiven Auswirkungen sind. Und jetzt ist natürlich am Ende die Frage, lohnt es sich unterm Strich? Also lohnt sich Raumfahrt mehr, als dass es quasi dem Klima schadet? Und das haben wir jetzt erstmal auch Arne gefragt.
Also ich glaube, man sollte jetzt der Raumfahrt da keinen Freifahrtschein ausstellen. Also man sollte nicht sagen, da gibt es Punkte, die auch für Klimaschutz sehr nützlich sind und deswegen können die, was den CO2-Ausstoß angeht, eigentlich machen, was die wollen. Das geht, finde ich, nicht, weil ja auch einfach das ein boomender Bereich ist und dadurch auch wahrscheinlich der CO2-Ausstoß, wenn man nichts macht, immer größer wird. Also ich finde schon, dass die Raumfahrt sich darum kümmern muss, zunehmend kümmern muss in den nächsten Jahren. Aber wenn wir so einen Strich drunter machen, dann ist, glaube ich, eigentlich eine Welt, in der wir keine Satelliten hätten. Das wäre für Klimaschutz, für Klimaforschung, wäre es ein riesiges Problem, eigentlich fast nicht zu denken. Und deswegen würde ich sagen, unterm Strich ist der Nutzen der Raumfahrt für Klimaschutz eigentlich doch ganz schön groß.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Es ist ja auch, haben wir jetzt oft genug gesagt, einfach noch kein wirklich riesengroßes Problem. Und wir sind jetzt so ein bisschen in der glücklichen Situation, dass wir, je mehr es wird mit der Raumfahrt, haben wir aber auch dieses Klimaproblem schon im Kopf. Das war bei Flugzeugen ja gar nicht so, als irgendwie die ersten Jets so in den 50ern an Start kamen. Da haben wir einfach da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und es ging einfach immer weiter und weiter. Und jetzt können wir das gleich mitdenken, wenn die Raumfahrt immer mehr an Fahrt aufnimmt und dann direkt auch drauf schauen, wie schaffen wir es, grüner zu kriegen. Die ESA zum Beispiel macht das auch schon, unter anderem, andere machen es auch, aber der Wasserstoff, mit dem die Ariane 6 fliegt, der soll ab diesem Jahr auch grün hergestellt werden. Dann entsteht da auch kein CO2 mehr bei der Herstellung des Wasserstoffs und dann ist das schon mal auch ein bisschen grüner. Also so könnte es sein, dass wir wirklich zu einer grünen Raumfahrt dann auch irgendwann mal kommen.
Ja, hoffentlich klappt das so, ne? Also es ist wahrscheinlich utopisch zu sagen, dass es irgendwann ganz ohne CO2-Ausstoß funktionieren kann.
Aber muss es ja auch nicht.
Muss es ja auch nicht, ganz genau. Also es gibt auch so ein paar Stellschrauben, wo man halt jetzt schon am besten dran dreht, so wie jetzt der grüne Wasserstoff zum Beispiel. Da hätte man ja schon mal sehr viel gewonnen. Der Trend geht ja sowieso in Richtung wiederverwendbare Raketen. Also gerade bei solchen Raketen wie der Falcon 9, die so oft verwendet werden, lohnt es sich natürlich erstens fürs Klima, zweitens ja aber auch finanziell für die Firmen, das wiederverwendbar zu machen. Und wenn man jetzt so weitergeht und hofft, dass es dann irgendwann auch Regularien gibt, weil das muss man sich halt auch mal vor Auge führen. Im Moment ist es in der Raumfahrt ja noch so, es können so ein bisschen alle machen, was sie wollen. Also es gibt nicht in jedem Land so ein Weltraumgesetz, was halt bestimmte Vorschriften macht. Also klar, man kann jetzt nicht sagen, ich starte aus meinem Garten eine Rakete. Das geht natürlich nicht, vor allem nicht in Deutschland, ne? Aber es gibt relativ wenig Regeln im Vergleich zu anderen Industrien. Das heißt, eigentlich ist jetzt ein guter Moment, um sich halt irgendwie so als Gesamtindustrie zu überlegen, wie können wir das in Zukunft irgendwie besser machen und fast alle sind da ja auch schon dabei, denn es gibt ja auch dann gute Publicity für die Firmen, wenn sie sich da irgendwie bemühen. Also ja, es muss auf jeden Fall was getan werden. Noch ist Raumfahrt nicht so ein Problem und wir wollen ja nicht, dass es irgendwann zum Riesenproblem wird. So, zum Abschluss freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns noch bewertet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und uns vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst, wenn das denn geht. Und falls ihr uns direkt was schreiben wollt, könnt ihr das auch super gerne machen, und zwar an unsere E-Mail-Adresse liftoff@ard.de.
Und unser Hörtipp diese Woche ist natürlich das ARD-Klima-Update. Arne Schulz, einen der Hosts, den haben wir jetzt öfter bei uns in der Folge gehört, und es lohnt sich auch mal bei den Kolleginnen und Kollegen reinzuhören. Das ARD-Klima-Update gibt's alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Arne Schulz, einer von 4 Hosts vom ARD-Klima-Update. In unserem Podcast erwarten euch alle 2 Wochen tiefgründige Klimarecherchen aus Deutschland und der ganzen Welt. Außerdem hört ihr bei uns Interviews mit Expertinnen und Experten, die spannende Einblicke bieten.
Das beschleunigt sich jetzt mit der Elektromobilität. Gucken Sie sich Norwegen an. Da hat dieser Übergang von 20% auf nahezu 100% innerhalb von 10 Jahren stattgefunden. Es ist also möglich.
Und wir legen besonderen Wert darauf, immer auch eine Perspektive zu vermitteln, die Mut macht. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert jetzt das ARD-Klima-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.